Kampf um die Deutungshoheit, Zensur alternativer Medien. Nach Terror in Russland, Grüne fordern EU-Geheimdienst gegen rechts. Und Pandemiegewinner, Vermögensexplosion für US-Milliardäre, Big Tech und Big Pharma. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Kampf um die Deutungshoheit, Zensur alternativer Medien. Nach der Veröffentlichung der freigeklagten RKI-Files verharmlosen die Medien oder schweigen. Nur gewisse Mainstream-Medien dürften schaumgebremst Kritik üben, sagt auf einen Chefredakteur Stefan Magnet, während alternative Medien zensiert werden. So wurde etwa ein Auf-1-Video zu den RKI-Files auf TikTok kurzerhand gelöscht und mit der Sperre unseres Kanals gedroht. Die RKI-Dokumente belegen, dass die öffentlich kommunizierte Version zu den Corona-Maßnahmen eine Lüge war, sagt Magnet. 2 Jahre lang habe das RKI versucht, die Veröffentlichung zu verhindern. Doch während die Lügen ans Tageslicht kommen, versuche das System nun, mit Zensur dagegen zu wirken. Zensiert wurde auch die Auf-1-Sondersendung zum Terroranschlag bei Moskau. Gedroht wird auch hier mit Löschung des gesamten Kanals. Stefan Magnet kommentiert: Die Menschen in Europa dürfen keine andere Meinung hören als die Propaganda der Globalisten. Heute Abend erscheint übrigens noch unsere Sondersendung RKI-Skandal. Jetzt gehören die Corona-Verbrecher auf die Anklagebank. Zu sehen auf www.auf1.tv. Die EU-Kommission will vor der Europawahl die Zensur in sozialen Medien verstärken. Wie gestern bekannt wurde, hat Brüssel neue Leitlinien zur Bekämpfung von sogenannter Desinformation in sozialen Netzwerken beschlossen. Unter anderem soll eine Kennzeichnungspflicht für politische Werbung und für KI-generierte Inhalte eingeführt werden. Außerdem sollen Inhalte mit sogenannten Faktenchecker-Kennzeichnungen versehen werden. Für die Prüfung der Inhalte sollen, so wörtlich, unabhängige Medienorganisationen verantwortlich sein. Besonderen Wert legt die Kommission auf die Empfehlungssysteme. Den Nutzern sollen weniger Beiträge vorgeschlagen werden, die Desinformation enthalten. Spezifisch vor Wahlen erwartet die Kommission die Einrichtung eigener Teams zur Bekämpfung von Falschnachrichten durch die Konzerne. Die Maßnahmen beruhen auf dem neu beschlossenen Digital Services Act, kurz DSA. Brutaler Polizeieinsatz bei Corona-Demo, doch die Polizei warf dem Demonstranten umgekehrt selbst einen Angriff auf die Beamten vor. Der ehemalige UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, hatte den Fall aus dem Jahr 2021 dem Berliner Innensenat vorgelegt. Nun wurde das Verfahren am Berliner Landgericht wieder aufgenommen.
Vergangene Woche wurde ein Fall vor dem Berliner Landgericht verhandelt, der vor 3 Jahren besondere öffentliche Aufmerksamkeit erlangte.
Letzten Endes rief die Frau um Hilfe und ich bin da einfach nur ganz friedlich und langsam hingegangen, um zu gucken, was mit ihr los ist, was passiert mit ihr, um eine Zeugenaussage machen zu können. Ich war völlig unbeteiligt. Das endete dann auf dem Boden mit aufgeschlagener Nase und Fesseln und erkennungsdienstlicher Erfassung. Und daraufhin hat der Nils Melzer, UN-Beauftragter seinerzeit wegen Folter, hat hier in Berlin beim Innensenat interveniert.
Dieses Wiederaufnahmeverfahren hat allerdings noch eine weitere Besonderheit. Denn Arne Schmidt, auch bekannt als der Pianist, durfte den Beschuldigten Jürgen Staus als Nichtjurist vor Gericht vertreten.
Es gibt den Paragraph 138 StPO Absatz 2. Da geht es um Wahlverteidiger und tatsächlich hat es heute funktioniert, das erste Mal.
Während man bei ähnlichen Prozessen der Vergangenheit oft eine Voreingenommenheit bei den zuständigen Richter verspürte, leitete die Vorsitzende das aktuelle Verfahren doch sehr sachlich und fair. Mit dem Nichtjuristen als Verteidiger schien sie ebenfalls wenig Schwierigkeiten zu haben.
Also ich habe das sehr positiv heute alles wahrgenommen und auch das Gericht, Richterin, auch der Staatsanwalt, die haben uns und mich respektiert.
Auch Zuschauer bewerteten die Verhandlung als gerecht.
Sowohl die Richterin als auch der Staatsanwalt machten auf mich einen sehr neutralen, sehr sachlichen Eindruck.
Nach einem formellen Schiebeverfahren wird die Verhandlung am 16. April vor dem Berliner Landgericht fortgesetzt.
Nach dem Anschlag in Russland am vergangenen Freitag fordern Grünen-Politiker einen EU-Geheimdienst. Ziele sollen der Kampf gegen Terror, Desinformation und Rechtsextremismus sein. In einem Gastbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärten Grünen-Vorsitzender Omid Nuripur und zwei Mitglieder des Geheimdienstkontrollgremiums des Bundestages, die Grünen-Abgeordneten Konstantin von Notz und Irene Michalitsch, um die Demokratie und Sicherheit in Deutschland zu schützen, sei eine stärkere Zusammenarbeit der Nachrichtendienste innerhalb der EU nötig. Zitat: Es ist an der Zeit, auch im Bereich der Nachrichtendienste einen Paradigmenwechsel zu vollziehen. Vor allem der Einfluss Russlands auf vermeintlich demokratiefeindliche Parteien und Bewegungen in der EU solle in einer Art EU-Zentrale überwacht und verhindert werden. Bereits im vergangenen Herbst stellte die Partei der Grünen ähnliche Forderungen nach einem europaweiten Nachrichtendienst. Bislang ohne Erfolg. Grüne wechseln zur AfD. In der saarländischen Stadt Völklingen haben zwei grüne Politiker angekündigt, bei den Kommunalwahlen im Juni für die AfD anzutreten. Darunter ist auch der bisherige Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Gerold Fischer, der über 40 Jahre lang bei den Grünen war. Zum Jahreswechsel hatte er seinen Austritt erklärt, weil er sich gegen Waffenlieferungen an die Ukraine aussprach. Er sei in Zeiten der Friedensbewegung bei den Grünen eingetreten und könne die heutige Kriegspolitik nicht mittragen. Neben Fischer kündigte auch ein Grünen-Vertreter im Völklinger Ortsrat an, künftig für die AfD zu kandidieren. Da er noch Mitglied bei den Grünen ist, will die Partei ein Ausschlussverfahren einleiten. Jährlich gibt das deutsche Familienministerium fast 2 Millionen Euro für den Kampf gegen rechten Umweltschutz aus. Ich habe mich mit Jonas Schick, dem Chefredakteur der Naturschutzzeitschrift Die Kehre, unterhalten, nach eigenen Angaben Europas einziges konservatives Naturschutzmagazin. Wenn Linke, Herr Schick, von Naturschutz sprechen, ist häufig Klimaschutz gemeint. Sie dagegen verfolgen einen, wie Sie sagen, ganzheitlichen Ansatz. Was ist darunter genau zu verstehen?
Ja, also es ist ja so, dass der Klimaschutz sehr stark auf, hat einen sehr stark rationalistischen Ansatz. Da wird dann viel mit CO2-Berechnungen angestellt, es gibt Modellberechnungen und er hat auch immer so einen Hang dazu, ins Technische abzudriften. Also wir sehen das an der Energiewende, da wird dann die Lösung für Umweltprobleme wird darin gesehen, dass man im Endeffekt die ganze Landschaft mit Photovoltaik, mit Windkraft vollpflastert. Also man verwendet die Technik, um das Umweltproblem zu überwinden oder das Umweltproblem, was man für das drängende Problem hält, in dem Fall die CO2-Geschichte. Und da unterscheiden wir uns dann doch schon sehr stark. Also zum einen sehen wir nicht den riesigen Handlungsbedarf, was jetzt den Klimawandel anbelangt. Das als zentrales Umweltproblem ist bei uns nicht priorisiert. Und das nächste ist, dass wir nicht der Ansicht sind, dass man mit einer fortschreitenden Technisierung dem Ganzen auch Herr werden kann. Also da unterscheidet, das ist dann der ganzheitliche Ansatz, auch zu sehen, dass vor allem der Mensch ein wichtiger Bestandteil innerhalb des Naturschutzes ist und vor allem die grüne Seite sich darauf fokussiert, dann doch vor allem in den letzten Jahren den Naturschutz so zu verstehen, dass man den Menschen immer weiter heraushält aus der Natur. Wenn man das so sehen möchte, aus der Perspektive könnte man sagen, dass ein konservativer rechter Umweltschutz das Ganze immer Natur und Mensch zusammendenkt und nicht probiert, auseinander zu dividieren.
Das ganze Interview mit Jonas Schick finden Sie auf www.auf1.tv. Der ehemalige nationale Sicherheitsberater der USA, General Michael Flynn, schließt nicht aus, dass die Kollision eines Transportschiffes mit einer Autobahnbrücke in Baltimore ein Terroranschlag war. Im Gespräch mit dem Alternativjournalisten Alex Jones sagte er, angesichts der Sicherheitsmaßnahmen in der modernen Flussschifffahrt sei eine solche Kollision unwahrscheinlich. Darüber hinaus sei Baltimore ein neuralgischer Punkt für das US-Militär. Spezifischer wurde Flynn an dieser Stelle nicht. Er merkte an, dass sich in letzter Zeit Terroranschläge und vermeintliche Unfälle häufen würden. Angesichts einer derartigen Konzentration von Vorfällen gehe er davon aus, dass die Globalisten damit wirklich wichtige Ereignisse verschleiern wollten. Auch hier wurde er nicht konkreter. Die Kollision von Baltimore bezeichnete Flynn als Black Swan Event, also ein Ereignis, dessen enorme Tragweite erst im Nachhinein offensichtlich werde. Alex Jones ordnete den Zusammenstoß und die anschließende Stilllegung des Warenverkehrs in den Kontext des Great Reset ein. Die russischen Behörden werfen der Ukraine die Beteiligung an einem geplanten Anschlag im Gebiet Samara vor. Laut einer Erklärung des Geheimdienstes FSB hätten die Sicherheitsorgane ein, so wörtlich, Mitglied der Terrororganisation Russisches Freiwilligenkorps unter Führung der ukrainischen Spezialkräfte aufgespürt. Der Mann plante demnach ein Attentat auf ein Zentrum für Kriegsflüchtlinge. Er habe sich während seiner Festnahme in die Luft gesprengt. Die ukrainische Seite kommentierte die Vorwürfe bislang nicht. Das russische Freiwilligenkorps soll im August 2022 gegründet worden sein. Die Gruppe bekannte sich mehrfach zu Angriffen auf Ziele in Grenzregionen. Das Gebiet Samara befindet sich rund 1000 Kilometer östlich der Ukraine und grenzt an Kasachstan. Und wir kommen zum Meldungstelegramm.
Das Bundesgesundheitsministerium hat Angaben zur Vergabe einer Werbekampagne für die Corona-Impfung offenbar als vertrauliche Verschlusssache eingestuft. Wie die Zeitung Die Welt unter Berufung auf den Bundesrechnungshof berichtet, erteilte das Ressort von Minister Karl Lauterbach den Auftrag ohne Ausschreibung an die SPD-nahe Agentur Brinkhard Lück. Dabei ging es um ein Volumen von etwa 600.000 Euro. 82% der Schweizer sehen die Zukunft der Welt überwiegend oder sehr pessimistisch. Dies ergab eine Erhebung der Hochschule ETH Zürich. Damit erwarten so viele Eidgenossen eine negative Entwicklung wie noch nie seit Einführung der entsprechenden Frage. 6 Monate nach dem Farbanschlag auf das Brandenburger Tor ist der Prozess gegen 2 Mitglieder der Gruppe Letzte Generation ausgesetzt worden. Das zuständige Amtsgericht begründete die Entscheidung mit einem Streit um die angemessenen Kosten für die Reinigung des Bauwerkes. Eine gleichzeitige Zivilklage des Landes Berlin auf Schadensersatz in Höhe von rund 140.000 Euro ist von der Entscheidung nicht betroffen. Die Europäische Union fördert den Rüstungskonzern Rheinmetall mit insgesamt 130 Millionen Euro. Das Geld soll dem Ausbau der Munitionsproduktion bei 6 Tochterunternehmen dienen. Geplant sei die Herstellung von jährlich rund 1,1 Millionen Artilleriegranaten ab dem Jahre 2027. Irakische Untergrundkämpfer haben nach eigenen Angaben das israelische Verteidigungsministerium mit einer Drohne angegriffen. Der Erklärung des Dachverbandes des islamischen Widerstands im Irak zufolge sei die Attacke der Höhepunkt mehrerer Schläge gegen israelische Ziele. Nähere Angaben wurden nicht veröffentlicht. Eine Reaktion aus Israel lag bis Redaktionsschluss nicht vor.
In der Schweiz entlarvt das Bürgerkollektiv Team Moore Pädokriminelle in sozialen Netzwerken. Dazu werden sogenannte Lockvogelprofile genutzt, also gefälschte Accounts von Kindern erstellt. Man wolle die Behörden im Kampf gegen Kinderschänder unterstützen, weil die Polizei nicht über ausreichende Mittel verfüge, wird die Gründerin Naila Moore auf blick.ch zitiert. Das Team Moore hat in der Schweiz derzeit rund 50 Mitarbeiter. Monatlich erstattet das Kollektiv 10 bis 18 Strafanzeigen. Dutzende Pädophile konnten damit bereits verurteilt und aus dem Verkehr gezogen werden. Jahr für Jahr wirbt Österreich Arbeitskräfte aus Nicht-EU-Staaten an. Grundlage ist die Rot-Weiß-Rot-Karte, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis. Offiziell gilt sie unter anderem für besonders hochqualifizierte und Mitarbeiter in Mangelberufen. Nun will die Bundesregierung die Zahl der Arbeitsmigranten deutlich erhöhen. Aus Wien berichtet Isabel Janotka.
Ich stehe hier vor dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft in Wien, in dem Bundesminister Dr. Martin Kocher seine Politik macht. Vor einigen Tagen äußerte sich dieser zum Thema Fachkräftemangel in Österreich. Ich zitiere: Der branchenübergreifende Fachkräftemangel ist aktuell eines der wichtigsten Themen am heimischen Arbeitsmarkt. Mit der Rot-Weiß-Rot-Karte verfügen wir über ein sehr gutes Instrument, um dieser Herausforderung entgegenzutreten. Was bedeutet das nun im Klartext? Kocher plant eine Verdoppelung der Ausgabe an Rot-Weiß-Rot-Karten von bisher 8.079 auf etwa 16.000 Stück. binnen 4 Jahren und eine Halbierung der Verfahrensdauer durch die Einführung eines sogenannten Pre-Check-Registers. Ein nettes Detail am Rande. Alleine in den ersten 2 Monaten des heurigen Jahres verzeichnen wir bereits eine Zunahme an Kartenausstellungen von etwa 39% im Vergleich zum Vorjahr. Aber was halten die Österreicher davon? Wir haben uns in Wien umgehört.
Ja, ist sicher eine gute Idee, weil wir haben ja einen Pflegekräftemangel.
Ja, ich bin ja froh, wenn jemand einmal legal bei uns einreisen will. Das ist ja nicht so selbstverständlich. Und ich hoffe, dass es dann halt wirklich die Fachkräfte sind, die wir brauchen.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn ich bin selber von Ausland und ich weiß, was bedeutet, irgendwie im fremden Land zum Anfangen.
Ich finde, dass die Geschichte vom Fachkräftemangel ist hausgebacken. Es gibt keinen Fachkräftemangel.
Jetzt sagen die betroffenen Länder, dass wir von Österreich die qualifizierten Personen abwerben mit solchen Aktionen. Sehen Sie das auch so und ist das gerecht?
Jein. Es wird schon so stimmen, dass ein Abhandeln ist, aber ja, ich sag, Kräfte werden überall gesucht.
Natürlich, wenn wir mehr zahlen, werben wir aus anderen Ländern ab und schädigen die. Besser wäre es natürlich, selber Arbeitskräfte heranzubilden.
Bei mir war es Liebe, bei den anderen sind das andere Möglichkeiten, die diese Länder, die sie ausbilden, nicht bieten können. Und das müssen einfach diese Länder sich ein bisschen unter die Nase selbst treiben.
Das ist eigentlich nicht gerecht, das ist eigentlich ein bisschen traurig, dass das passiert.
Ja, finde ich auch so. Also.
Bist du auch der Meinung?
Ja, ich bin auch der Meinung, es stimmt eh.
Bei den Verhandlungen über einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal der Austrian Airlines ist weiter keine Einigung in Sicht. Das Resultat? 400 Flugausfälle über die Ostertage. Der für Gründonnerstag und Karfreitag angedrohte Streik der Gewerkschaft betrifft rund 50.000 Fluggäste. Eine KV-Einigung sei laut Gewerkschaft bis heute kurz vor Mitternacht theoretisch noch möglich. Zitat: Es ist nicht gelungen, die Gewerkschaft von ihren wirklich völlig unrealen Forderungen abzuhalten, so Airline-Chefin Annette Mann. Die Gewerkschaft fordert einen Gehaltsabschluss über der Inflation und die gleiche Gehaltshöhe für our Personal wie für die Belegschaft des Mutterkonzerns Lufthansa. Der Schaden für Österreichs größte Fluggesellschaft durch Flugausfälle in den vergangenen Wochen liege bei etwa 24 Millionen Euro. Rund 5 Monate nach Beginn des Gaza-Krieges werden im Westen die kritischen Stimmen gegenüber Israel lauter. Auch die US-Regierung forderte jüngst ungewöhnlich deutlich ein Ende der Angriffe auf den Küstenstreifen. Doch nun rudert Washington erkennbar zurück. Gleich 2 hochrangige Beamte signalisierten ihr Einverständnis mit einer weiteren Offensive im Palästinensergebiet.
Für John Kirby, den Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der USA, scheint die Sache klar. Die Resolution des UNO-Sicherheitsrates, in der das Gremium einen Waffenstillstand in Gaza fordert, habe keinerlei Auswirkungen auf Israel und dessen Fähigkeit, weiterhin gegen die Hamas vorzugehen. Gemeint ist jene Resolution, der die USA am Montag durch Enthaltung de facto zugestimmt hatten. Doch nun rudert Washington offensichtlich zurück. Eine Wendung, die ohne massiven Druck der pro-israelischen Lobby kaum denkbar wäre. Deren öffentlicher Ausdruck: Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte einen Besuch im Weißen Haus kurzfristig ab. Die Äußerungen Kirbys sind nur ein Hinweis darauf, dass die US-Regierung ihre Kritik an Israels Vorgehen in Gaza offenbar nicht aufrecht erhält. Ein weiterer ist der Auftritt von Matthew Miller, dem Sprecher des Außenministeriums. Mit Blick auf die Lage im Kriegsgebiet sagte er: Wir haben keine Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht festgestellt, weder bei der Kriegführung noch bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe. Die Äußerungen beziehen sich auf einen Bericht des UN-Menschenrechtsrats. Das Gremium hatte Israel unverhohlen Völkermord vorgeworfen. Unterdessen spitzt sich im Gaza-Streifen die Situation der Zivilbevölkerung immer weiter zu. Nach Angaben des Hilfswerks UNRWA verweigert Israel mittlerweile allen Hilfskonvois die Einreise in das Küstengebiet.
Seit Beginn der Corona-Pandemie stieg das Gesamtvermögen der US-Milliardäre um insgesamt 2,6 Billionen Dollar. Ein Zugewinn von 88%. Damit besitzen die reichsten US-Amerikaner über 5,5 Billionen Dollar. Das geht aus einem aktuellen Bericht von Inequality.org hervor. Zu den großen Profiteuren gehören demnach Pharmakonzerne wie Pfizer und Moderna sowie Tech-Firmen wie Meta, Alphabet und Amazon. Bei den reichsten Privatpersonen liegt Amazon-Gründer Jeff Bezos mit knapp 193 Milliarden Dollar vor Tesla-Chef Elon Musk, der sein Vermögen über die letzten 4 Jahre auf rund 189 Milliarden versiebenfachte. Meta-Chef Mark Zuckerberg verdoppelte sein Vermögen auf fast 114 Milliarden Dollar und liegt auf Platz 3 der allerreichsten. Im selben Zeitraum gingen laut dem Bericht allein in den USA 8 Millionen Arbeitsplätze verloren. Heute, am 27. März, wird übrigens der internationale Tag des Whisky begangen. Im Vordergrund steht dabei die Vielfalt, also alle internationalen Whiskys von Scotch über Irish bis hin zu Bourbon und japanischem Whisky. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend, womöglich mit einem Gläschen eines edlen Tropfens. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.